Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere dritte deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Nachrichten. Rund 10.000 Rumänen haben am Samstag an der Zeremonie der rumänischen Seestreitkräfte an der Schwarzmeerküste teilgenommen. Anlass war der Tag der Marine. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand Constanța, wo mehr als 3.500 rumänische und ausländische Soldaten an der militärischen Zeremonie und an einer Marineübung teilgenommen haben. Insgesamt waren mehr als 50 Schiffe und Boote sowie militärische und zivile Luftfahrzeuge, amphibische Schützenpanzer und Artilleriegeschütze beteiligt. Vertreten waren unter anderem die rumänischen Seestreitkräfte, die Küstenwache, die rumänische Seenotrettungsbehörde, das Generale Inspektorat für Notsituationen und der rumänische Aeroclub. Die Verbündeten waren vertreten mit Schiffen aus der Türkei und Bulgarien, zwei spanischen F-18 Kampfjets, die im Rahmen der verstärkten NATO-Luftüberwachung eingesetzt werden, sowie einem Seeaufklärungsflugzeug vom Typ Atlantic II der französischen Marine. Den Abschluss der diesjährigen Feierlichkeiten bildeten ein Militärkonzert, der traditionelle Fackelmarsch der Marinesoldaten sowie eine spektakuläre Laser- und Lichtshow. Eine Drohne, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den rumänischen Luftraum eingedrungen war, ist im Kreis Galați im Osten des Landes von zwei spanischen F-18 Kampfjets abgefangen und zerstört worden. Das teilte der rumänische Verteidigungsminister Radu Miruță mit. Er würdigte die spanischen Piloten sowie die rumänischen Soldaten im Kommandozentrum für den erfolgreichen Einsatz. Eine weitere Drohne war am Samstag in der Nähe der Ortschaft Plauro im Kreis Tulcea im Südosten Rumäniens entdeckt worden. Sie wurde noch am selben Tag von einem Spezialteam des rumänischen Verteidigungsministeriums kontrolliert und unter sicheren Bedingungen durch eine kontrollierte Sprengung unschädlich gemacht. Bereits am Donnerstag war eine weitere Drohne in der Nähe der Wellenbrecher von Costinești, einem Badeort an der rumänischen Schwarzmeerküste, entdeckt worden. In den vergangenen Tagen wurde das rumänische Staatsgebiet praktisch von Drohnentrümmern übersät, insbesondere an der Küste und im Donaudelta. Verteidigungsminister Radu Miruță führte die Entwicklung auf die zunehmenden russischen Angriffe in der Ukraine nahe der rumänischen Grenze zurück. Gleichzeitig kündigte er eine schrittweise Erhöhung der Alarmbereitschaft an. Seit Beginn des Krieges sind in Rumänien nach Angaben des Verteidigungsministeriums rund 50 Mal Drohnen oder Drohnentrümmer entdeckt worden. Radu Miruță betonte außerdem, dass nicht nur Kampfflugzeuge, sondern auch die bodengeschützte Flugabwehr erfolgreich gegen die nicht autorisierte Ziele eingesetzt werden könne. Rumänien arbeitet bereits mit Hochdruck daran, seine Fähigkeiten zur Drohnenabwehr weiter auszubauen. In Rumänien wird Diesel ab heute billiger. Das Finanzministerium hat beschlossen, die Verbrauchssteuer vorübergehend für 2 Wochen um 20% zu senken. Konkret bedeutet die Maßnahme einen Preisrückgang von rund 68 Mann pro Liter. Von der Senkung profitieren vor allem Transportunternehmen und Landwirte. Sie sollen bei den Treibstoffkosten Einsparungen von mehreren tausend Lei erzielen können. Die Behörden kündigten an, den Markt alle zwei Wochen zu überprüfen und die Verbrauchsteuer entsprechend der weiteren Preisentwicklung anzupassen. Das Arbeitsministerium hat dem Präsidialamt neue Änderungsvorschläge zum Gesetz über die Bezahlung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst übermittelt. Präsident Nico Jordan hatte dies für ein weiteres Treffen der politischen Parteichefs gefordert. Ziel ist es, möglichst eine Einigung zu erzielen, damit das Gesetz bis zum 31. August verabschiedet und in Kraft gesetzt werden kann. Dieses Datum ist im Rahmen des rumänischen Aufbau- und Resilienzplans PNRR als Frist festgelegt. Nach Angaben des Arbeitsministers Dragoș Pâslaru wurde die aktuelle Fassung insbesondere in zwei Bereichen deutlich verbessert, im Gesundheitswesen und im Bildungsbereich. Zu den Änderungsvorschlägen gehört außerdem die Gehaltstabelle für hohe Amtsträger. Pâslaru erklärte, er habe diese per E-Mail von der Abgeordnetenkammer erhalten. Sie sei zuvor von den Vorsitzenden der Fraktionen vereinbart worden. Die Regierung könne an diesem Vorschlag keine Änderungen mehr vornehmen, so der Minister weiter, da sie derzeit nur geschäftsführend im Amt sei. Von der Verabschiedung des Gesetzes über die Bezahlung im öffentlichen Dienst hängen EU-Mittel in Höhe von 770 Millionen Euro für Rumänien ab. Das waren die Meldungen bei Radio Rumänien International.
Radio Tour. Willkommen zur Tourismusreihe Radio Tour, meine Damen und Herren. Daniel Orner hat für diese Ausgabe wieder einmal einen Abstecher nach Siebenbürgen gemacht. Der im nördlich-zentralen Teil Rumäniens gelegene Kreis Bistritz-Nassod ist ein wahres Tor zu den Sehenswürdigkeiten Siebenbürgens. Das Gebiet umfasst zahlreiche Naturschutzbereiche, Naturdenkmäler sowie Tourismus- und Kurorte. Der ideale Ausgangspunkt zur Erkundung der Region ist die Stadt Bistritz, die Kreishauptstadt. Für Besucher ist die strategische Lage ein wesentlicher Vorteil, wie Răzvan Cerceja, Geschäftsführer des Intergemeinschaftlichen Entwicklungsverbandes Tourismus in Bistritz-Nassod, erläutert.
Die Stadt Bistritz liegt genau in der Mitte des Kreises und bietet uns die Möglichkeit, jede Richtung zu wählen, Ost, West, Nord oder Süd. Diesmal würde ich zwei Richtungen vorschlagen. Wir müssen das historische Potenzial der Stadt und ihre reiche Vergangenheit erwähnen. Sie gehört zu Siebenbürgen, also zu den sieben befestigten Burgen der Sachsen. Die Stadt hat eine sehr bedeutende sächsische und deutsche Vergangenheit. Die aus der sächsischen Kultur überlieferte Architektur ist außerordentlich reizvoll. Es gibt Orte, an denen ganze Geschichten der Siebenbürger Sachsen erhalten geblieben sind, von Bauten und Gebäuden bis hin zu Befestigungsanlagen, Häusern und Kirchen. Wir haben also ein reichhaltiges Angebot für den Kulturtourismus.
Der Kulturtourismus wird auch durch die einzigartige Stadtarchitektur der Gemeinde gestützt. Die historischen Fußgängerrouten wurden kürzlich revitalisiert. Răzvan Cerceja erläutert, wie diese Räume in eine Veranstaltung von großem Format integriert wurden.
Bistritz gilt als Stadt der Passagen. Viele Fußgängerpassagen wurden in den letzten Jahren saniert und bieten ein absolut einzigartiges Erlebnis. Sie verbinden nahezu alle Sehenswürdigkeiten und bilden eine sehr angenehme kulturell-historische Route. Jede Passage hat ihre eigene Geschichte und Funktion. Um dieses Alleinstellungsmerkmal zu nutzen, haben wir eine Geschichte des Weins in den Passagen von Bistritz ins Leben gerufen. Im Wesentlichen haben wir das für die umliegende Region typische Produkt in die Stadt gebracht, nämlich den Wein. Ende August erwachen die Passagen zum Leben und bringen die besten Akteure der Branche zusammen. Das Event ist also ein wichtiger Fixpunkt für unsere Stadt.
Jenseits der Stadtgrenzen von Bistritz bietet die Region vielfältige Erlebnisse. Die Weinbautradition mit Architekturdenkmälern und Wanderwegen verbinden.
Im Süden des Kreises haben wir mit dem dortigen Weinanbaugebiet ein neues Ferienreiseziel erschlossen. Lechinza ist als Weinmarke weit bekannt, aber es handelt sich um ein relativ neues Tourismusprodukt. Durch die Umwidmung der alten Weinberge haben Unternehmer begonnen, die Geschichte des siebenbürgischen Weinbaus in moderner Form zu präsentieren. Im Kreis sind 6 neue Weinkeller entstanden. 2 weitere gehören zum Weinbaugebiet Lechinza, liegen aber im Kreis Mureș. Wir arbeiten sehr gut mit all diesen Weinkellern zusammen. Auf dieser kulturell-weinbaulichen Route liegt auch das Schloss Teleki in Posmuș. Es ist ein frisch saniertes Schloss, das eine außergewöhnliche historische Reise bietet und sie in eine andere Geschichte entführt. Gleichzeitig sind diese Sehenswürdigkeiten von der Via Transilvanica verbunden. Dieses dient als eine Art Leitfaden oder Pfad, der sie durch mehrere Regionen mit touristischem Potenzial führt, einschließlich Naturgebieten.
Neben Weinkellern und Schlössern zeichnet sich der südliche Teil durch eine wertvolle Ökotourismus- und Agrotourismus-Komponente aus. Răzvan Cerceja, Geschäftsführer des Intergemeinschaftlichen Entwicklungsverbands, betont die Bedeutung der Schutzgebiete und der örtlichen Erzeuger.
In naher Zukunft kommt ein weiteres saniertes Schloss in der Gegend von Komlod hinzu. Die Restaurierungsarbeiten sind bereits weit fortgeschritten. Neben den Schlössern umfasst die Route auch Naturschutzgebiete, wie die gescheckte Tulpe oder die Schlucht der Puppen, aber es gibt mehrere solche Naturdenkmäler, die strategisch entlang dieser Route gelegen sind. Dann erzählen wir die Geschichte der Kleinerzeuger aus der Flachlandzone, die bekannt sind für ihre Tierhaltung, insbesondere für die Schafzucht. In den letzten Jahren haben sie ihre Produkte erheblich verfeinert.
Eine weitere wesentliche Richtung der touristischen Entwicklung liegt im Nordosten des Kreises, einer Region, die dank der Literatur berühmt ist und heute moderne Freizeiteinrichtungen bietet. Mittelpunkt ist das Bistritztal, das auch im Roman Dracula vorkommt. Die lokale Gastronomie, das Handwerk und Neueinrichtungen wie Rad- und Wanderwege sind es wert, gefördert zu werden, findet Răzvan Cerceja. Durch die Integration des sächsischen Kulturerbes, der sorgfältig bewahrten Naturlandschaften sowie der an heutige Standards angepassten Wein- und Gastronomietraditionen festigt der Kreis Bistritz-Nassod seine Identität auf der internationalen Tourismuslandkarte. Die neu geschaffenen Routen und Werbeveranstaltungen zeichnen das Bild eines nachhaltigen Tourismusmodells und verwandeln diese Region Rumäniens in ein vielseitiges Reiseziel, das bereit ist, Besuchern aus aller Welt authentische Erlebnisse zu bieten.
Sie hören Radio Rumänien International.
Funkbriefkasten.
Liebe Hörerfreunde, herzlich willkommen zur Hörerpostsendung von Radio Rumänien International. Im Studio begrüßt Sie am heutigen und den 3 folgenden Wochenenden Sorin Georgescu an dieser Stelle. Seit dem 1. Juni haben wir leider nur ganz wenig Feedback bekommen, genauer gesagt nur 4 E-Mails und ein paar Briefe, die vermutlich schon länger eingetroffen waren, denn sie wurden bei uns von Anfang März bis Ende April registriert. Ich vermute, seitdem wir keine QSL-Karten in physischer Form mehr verschicken, ist unsere Poststelle nur noch sporadisch besetzt, denn durch den Wegfall der Büro- und Schreibarbeit hat unsere Kollegin ja kaum noch Aufgaben. Sie wird vermutlich auch noch schlecht bezahlt und entsprechend ist wohl auch die Motivation. Die Briefe hebe ich mir allerdings für nächsten Sonntag auf, denn letzte Woche habe ich mir ein paar Tage Urlaub gegönnt. Und nun zu den E-Mails. Von Horst Zersowski aus Sangerhausen in Sachsen-Anhalt erhielten wir nebst einem Empfangsbericht folgende Zeilen. Liebe Redaktion von RRI, gestern habe ich nach einiger Zeit ganz entspannt wieder einmal am Sonntagnachmittag das deutsche Programm von Radio Rumänien International auf der Kurzwelle gehört. Am Ende der Sendung wurde zwar auf mögliche auftretende Probleme bei den Sendeanlagen von RRI hingewiesen, aber mit meinem alten Kurzwellenempfänger war das deutsche Programm aus Bukarest bei mir durchgehend störungsarm und gut verständlich zu hören. Es lief unter anderem traditionell die gern gehörte Briefkastensendung und daran anschließend eine Musikecke mit sehr hörenswerten, rockigen Bluesklängen der rumänischen George Baija Electric Blues Band. Eine Version des Jimi Hendrix-Titels If Six Was Nine war zu hören, sowie natürlich auch eigene Titel der Band. Mich hat sehr gefreut, diesen unterhaltsamen Musikbeitrag im Programm von RRI zu verfolgen. Für die abschließende Sonntagsstraße blieb zwar nicht mehr viel Zeit, aber die ausgewählten Fragmente der Sendungen waren eine interessante Abrundung des gehörten deutschen Programms. Sehr schön, dass RRI die deutschen Sendungen weiter auf der Kurzwelle ausstrahlt. Lieber Herr Zersowski, vielen Dank, dass Sie uns nach so vielen Jahren immer noch die Treue halten und viele Grüße nach Sangerhausen. Aus Berlin erhielten wir einen Hörerbrief per E-Mail von Martin Walter, der gleich mehrere Themen anspricht. Sehr geehrte Redaktion, liebe Hörergemeinde von RRI. Am Montag, den 1. Juni, wurde in der Morgensendung umfänglich darüber berichtet, wie man Raucher vom Rauchen abhalten kann. Parallel dazu wurde in Deutschland durch die rot-grüne Ampel das Haschischrauchen legalisiert. Dies ist für die Atmungsorgane genauso schädlich wie das Tabakrauchen, zumal die berauschende Wirkung nach einiger Zeit nachlässt und deshalb neuer Wirkstoff zugeführt werden muss. Um den Tabakrauchern den Tabak zu verleiden, werden Zigaretten immer teurer und damit zu Hochsteuergütern. Schon vor einigen Jahren schrieb ein Autor in einer Glosse der Berliner Zeitung, dass Zigaretten mittlerweile so teuer seien, dass sich der kleine Mann nur noch Kokain leisten könne. Wieso eigentlich sind Cannabisprodukte als Genuss- und Rauschmittel völlig steuerfrei, während gleichzeitig Tabak und Alkohol Hochsteuergüter sind? Dies kommt einer indirekten Förderung von Rauschmitteln gleich. Leider wird wenig bekannt gemacht, dass Personen mit einer Anomalie im sogenannten COMT-Gen ein großes Risiko haben, nach THC-Konsum eine Psychose zu entwickeln, sprich unheilbar geisteskrank zu werden. Statistisch hat jeder Elfte eine solche Anomalie im COMT-Gen. Die COMT ist ein Übertragungsstoff im Nervensystem. Wenn dieses Gesundheitsrisiko von THC-Produkten wesentlich unbekannter ist als das Lungenkreisrisiko von Tabak, ist die Verteufelung von Tabak tendenziös, einseitig und daher unglaubwürdig. Sehr betroffen gemacht hat mich auch ein Beitrag von RRI am Mittwochnachmittag, dem 27. Mai. Berichtet wurde von starkem Bevölkerungsschwund und Überalterung. Teile der Bevölkerung leben zudem heizstoffreduziert. Durch diesen Beitrag wurde für mich verständlich, dass große Wählerschichten einen Politikwechsel in Rumänien als notwendig erachten. Vielen Dank für diese ungeschminkte Schilderung der Lage. Mit besten Grüßen verbleibt Ihr treuer Stammhörer Martin Walter aus Berlin. Lieber Herr Walter, vielen Dank für Ihr Feedback. Zunächst einmal Folgendes: Was Sie in der Morgensendung am vergangenen Montag gehört haben, war die Wiederholung der Hörerpostsendung vom Sonntag, in der mein Kollege Florin Lungo eine Hörerfrage beantwortete. Dabei ging es nicht um Maßnahmen gegen Raucher oder wie man Raucher vom Rauchen abbringen kann, sondern um den mittlerweile in weiten Teilen der Welt geltenden Schutz der Nichtraucher gegen die schädlichen Inhaltsstoffe des Tabakrauchs. Ich selbst bin ein relativ starker Raucher und genieße das Rauchen, wohl wissend, dass es gesundheitsschädlich ist. Ich befürworte aber, dass auch in Rumänien seit geraumer Zeit nicht mehr überall gequalmt werden darf, etwa in öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmitteln. Am Anfang habe ich zwar selbst über das Rauchverbot in Kneipen gemeckert, wisse es aber inzwischen zu schätzen, dass man nach einem Kneipenabend beim Heimkommen nicht mehr sämtliche Kleidungsstücke in die Waschmaschine hauen muss. Es macht mir nichts aus, für eine Kippe kurz nach draußen zu gehen. Oft kommen auch die Nichtraucher mit, etwa um ein interessantes Gespräch fortzuführen. Ein gesundes Mittelmaß, gegenseitige Toleranz und Verhältnismäßigkeit in der Gesetzgebung sind der Clou der ganzen Sache. Was Sie aber über den Konsum von Cannabisprodukten und seine Folgen sagen, da kann ich nicht sehr viel dazu sagen, mir fehlt schlicht das Fachwissen darüber. Ich weiß, dass es umstritten ist und habe nur gelesen, dass regelmäßiger und vor allem übermäßiger Konsum besonders bei Heranwachsenden und Jugendlichen schädliche Folgen haben kann, da Cannabis bleibende Veränderungen in einem noch nicht ausgereiften Gehirn verursachen kann. Und bei Menschen, die an psychischen Störungen oder Erkrankungen leiden, soll das tatsächlich zu psychotischen Zuständen führen können. Laut Gesetz dürfen Minderjährige allerdings nicht Cannabis konsumieren. Ich plädiere also nicht für Rauschfreiheit für alle, und man muss auch nicht besonders links oder grün angehaucht sein, um sich die Frage stellen zu dürfen, was wohl besser sei. In vollem Verantwortungsbewusstsein und in Kenntnis der Risiken, in den eigenen vier Wänden zum Herunterfahren gelegentlich ein bisschen zu kiffen oder sich in der Kneipe oder im Club mit Unmengen an Alkohol und Zigaretten, womöglich auch noch mit illegalen Drogen zuzudröhnen. Dazwischen gibt es bekannterweise viele Nuancen. Die Glosse des Autors der Berliner Zeitung kenne ich nicht. Ich vermute aber, dass es Satire oder Sarkasmus gegenüber der Tatsache ist, dass sich der Preis für Zigaretten in Deutschland in den letzten 24 Jahren tatsächlich mehr als verdreifacht hat. Der Deutsche Zigarettenverband, DZV, eine Interessensvertretung der wichtigsten Hersteller von Tabakprodukten in Deutschland, führt auf seiner Website detaillierte Daten an. Ich zitiere: Die Tabaksteuer ist nach der Mineralölsteuer die ertragsreichste Verbrauchsteuer. 2025 konnte der Bund über die Tabaksteuer 17,1 Milliarden Euro einnehmen. Das waren um 12,8% mehr als im Vorjahr. Die höchsten Einnahmen über die Tabaksteuer wurden durch die Zigarette generiert. Nach dem Banderolenbezug wurden 2025 für die Zigarette 13,2 Milliarden Euro eingenommen. Das sind um 5,8% mehr als im Vorjahr. Seit dem 1. Januar 2022 wurden die Tabaksteuersätze erneut erhöht. Durch das Tabaksteuermodernisierungsgesetz wird die Tabaksteuer für Zigaretten und Feinschnitt in vier Stufen bis zum Jahr 2026 angehoben. Bei Zigarren und Zigarillos sowie Pfeifentabak wird die Mindeststeuer in zwei Stufen angepasst. Zusätzlich werden Wasserpfeifentabak und sogenannte Heat-Non-Burn-Produkte, auch als Tabakerhitzer bekannt, in vier Schritten mit einer Zusatzsteuer belastet. Im Ergebnis führt die Zusatzsteuer zu einer vergleichbaren Höhe wie bei der Zigarette. Bisher unterlagen Shisha-Tabak und Tabakerhitzer nur der Pfeifentabaksteuer. Auch die Substanzen für E-Zigaretten werden als Substitute von Tabakwaren erstmals seit dem 1. Juli 2022 stufenweise bis 2026 auf Milliliterbasis besteuert. Ende des Zitats. Wo Sie allerdings falsch liegen, ist, wenn Sie behaupten, dass Cannabisprodukte als Medizinal- oder Genussmittel völlig steuerfrei seien. Mit Verlaub, das stimmt nicht. Wenn zum Beispiel Medizinalcannabis legal über Apotheken abgegeben wird, fallen reguläre Steuern an. Auch bei Cannabis-Anbauvereinigungen, sogenannten Cannabis Social Clubs, gibt es keine generelle Steuerbefreiung. Die Legalisierung hat zwar bestimmte Besitz- und Anbaumöglichkeiten geschaffen, aber kein steuerfreies Rauschmittel eingeführt. Die Besteuerung von legalem Cannabis ist in Deutschland nicht in einem speziellen Cannabis-Steuergesetz geregelt, sondern ergibt sich aus den allgemeinen Steuergesetzen und den jeweiligen Cannabis-Gesetzen. Die wichtigsten Rechtsquellen dabei sind: erstens das Konsum-Cannabis-Gesetz. Es regelt Eigenanbau und Anbauvereinigungen und enthält selbst keine besondere Verbrauchssteuer auf Cannabis. Zweitens das Medizinal-Cannabis-Gesetz. Es regelt Cannabis zu medizinischen Zwecken, enthält Vorgaben für Herstellung, Handel und Abgabe, aber ebenfalls keine eigene Cannabissteuer. Drittens das Umsatzsteuergesetz. Wenn ein steuerbarer Umsatz vorliegt, gelten grundsätzlich die normalen Umsatzsteuerregeln, in der Regel 19%. Das betrifft etwa Apotheken und kann je nach Ausgestaltung auch Anbauvereinigungen betreffen. Und viertens das Körperschaftssteuer- und Gewerbesteuerrecht. Anbauvereinigungen können unter bestimmten Umständen Körperschaft- und gewerbesteuerlich relevant sein. Der entscheidende Unterschied zu Zigaretten ist: für Tabak gibt es zusätzlich die Tabaksteuer nach dem Tabaksteuergesetz. Diese macht einen erheblichen Teil des Zigarettenpreises aus. Für Cannabis gibt es derzeit keine vergleichbare Cannabis-Verbrauchssteuer. Deshalb kann jemand den Eindruck gewinnen, Cannabis sei steuerfrei. Tatsächlich fehlt nur eine spezielle Verbrauchssteuer wie bei Tabak. Die allgemeinen Steuern, insbesondere Umsatzsteuer bei legalen Verkäufen, können trotzdem anfallen. Kurz gesagt, die Aussage, Cannabis ist steuerfrei, ist rechtlich falsch. Richtig wäre, Deutschland erhebt derzeit keine spezielle Cannabissteuer wie die Tabaksteuer auf Zigaretten. Schlussfolgernd, lieber Herr Walter, ich lebe zwar nicht in Deutschland, um Ihre Eindrücke empirisch nachvollziehen zu können, teile aber Ihre Sorge nicht, dass Deutschland zur Kifferrepublik wird. Zum Schluss noch zwei kurze Botschaften, die wir letzte Woche per E-Mail erhalten haben. Bernd Seiser verweist auf eine Veranstaltung des RTI-Hörerclubs Ottenau, und zwar auf die Teams-Hörerclub-Unterhaltung am Samstag, dem 13. Juni, ab 18 Uhr UTC. Und schließlich schickte uns Anand Mohan Bain im Namen eines Kurzwellenhörerclubs aus Indien einen Empfangsbericht und bat dabei auch um Souvenirs per Post. Die stellen wir leider schon lange nicht mehr her. Elektronische QSL-Karten bekommen Sie aber von mir für die Empfangsberichte der Monate Februar und Juni. Für Februar sind sie schon ausgefüllt und ich muss sie nur noch losschicken. Für Juni werde ich mich Anfang Juli darum kümmern. Das war's für heute in der Postsendung von Radio Rumänien International. Sorin Georgescu dankt Ihnen fürs Zuhören und wünscht noch einen angenehmen Restsonntag.
Sie hören Radio Rumänien International.
Meine Damen und Herren, Zeit für die Musikecke im Programm von Radio Rumänien International, und zwar ist heute Jazz dran. Für die heutige Zusammenstellung ist Mirela Stoenescu-Tolla von der Musikredaktion zuständig. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu. Unlängst hatte ein bekannter rumänischer Jazzmusiker Geburtstag, und das nehmen wir zum Anlass, Ihnen sein Wirken und Schaffen vorzustellen. Der Saxophonist Mihai Iordache wurde am 13. März 1967 geboren, und er ist seit Ende der 1980er Jahre einer der prominentesten Vertreter der rumänischen Jazzszene. Als Vorbilder in seinem Werdegang nennt er die Saxophonistenlegende Garbis Dedeian, aber auch die Jazzpianisten Marius Pop und Harry Tavitian. Aufgetreten ist Mihai Iordache in zahlreichen Ensembles in unterschiedlicher Besetzung, und nebst seiner Vorliebe für Jazz war er auch 20 Jahre lang Mitglied der Klausenburger Alternativ-Rockband KUM und wirkte in den 1990ern auch in der damals beliebten Funk-Pop-Rockband Sarmalele Rich. Nach 7 Soloalben leitet er zurzeit sein eigenes Ensemble namens Mihai Iordache Band, in dem noch der Saxophonistenkollege Daniel Torres, der Trompeter Vlad Simon, der Gitarrist Dan Mitrofan, der Keyboarder Adi Stoianescu und der Schlagzeuger Tavis Kurtu mitwirken. Den Vokalpart übernimmt die Sängerin Diana Miron und für Multimedia sorgt die visuelle Künstlerin Madison Madison, die hier auch Violine spielt. In dieser Zusammensetzung wollen wir heute auch etwas Musik hören, und zwar zunächst einen Auszug aus dem 2019 erschienenen Album Suita Titan, zu Deutsch die Titan-Suite, das dem gleichnamigen Bukarester Stadtviertel gewidmet ist, wo der Musiker auch aufgewachsen ist. Der Name rührt von einem Park mit Kinderspielplätzen her, wo einst auch Statuen der sagenhaften griechischen Riesengötter standen. Für die witzigen Texte über den Alltag im Bukarester Stadtteil Titan zeichnet der ebenfalls dort aufgewachsene Soziologe und Anthropologe Florin Dumitrescu, der einst auch die Band Sarmale Leric mit den Lyrics versorgte. Für die nächsten 4,5 Minuten hören wir also In Titan mit der Mihai Iordache Band.
Soarele din bomboane cubaneze linge după amieze în Titan, în Titan. Luptele stau ascunse în țara fane, stelele smentosare în Titan, în Titan. Spațiu ferrei jungla lui Sandokan, Gilacul e un ocean, Titanul, limanul. Norii fulecă, bată de zahăr, vântul se dă în leagă, în Titan, în Titan. Timpul stă-n loc și timp stă locul, aleea, parcul, blocul, în Titan. Albaștri și copii vânători te așteaptă lumea lor. Titanul, limanul. Muzica.
Im gleichen Stil zwischen Sprechgesang, Spoken Poetry und Jazz Fusion oder Contemporary bewegt sich auch das unlängst erschienene neue Album namens Zeuzi, zu Deutsch die Götterchen, bei dem der dichtende Anthropologe Florin Dumitrescu erneut als Texter mitwirkte. Hören wir auch hiervon ein Fragment mit Mihai Iordache am Saxophon und gelegentlich seine Stimme einbringend. Den wichtigsten Vocalpart steuerte jedoch die Jazzsängerin Diana Miron bei.
L-am fi iubit, l-am fi urât, nu știu, dar știu că am crezut în el. Idolul celor fără țel, peștele de sticlă cu cheia de gât. Poate o fi renegat, trădat, proscris, pe ghidul nostru către paradis, peștele de sticlă cu cravate de șoi. N-am dormit sau nu că el e umanității unică nădejde, în veacul cel obesc ce ne strivește. Peștele de sticlă cu căruț de puterie, cățelul care clatină din cap.
Sie hörten soeben die Mihai Iordache Band und sind auf der Wellenlänge oder im Internetstream von Radio Rumänien International dabei. Zum Schluss der heutigen Musikecke bringen wir ein Fragment aus einem Live-Konzert von 2017 mit dem Titel Triangle, in dem der Saxophonist Mihai Iordache sich dem reinen Genre der Jazzmusik widmete. Nebst den Protagonisten wirken noch folgende Musiker mit: Alex Harding, ebenfalls Saxophon, Sebastian Burnetsch, Trompete, Florian Radu, Posaune, Thomas Dimitriou, Keyboards, Madison, Violine, Michael Acker, Bass und Tavis Kurto, Schlagzeug.
Thank you.
Nun ist, meine Damen und Herren, der Moment der Rückschau da. Wir lassen Sie die besten Stücke nachhören, die von Montag bis Freitag in unseren Sendungen gebracht wurden und die Sie aus dem einen oder dem anderen Grund vielleicht verpasst haben.
Jedes Jahr am 1. Juni, dem Internationalen Kindertag, verwandeln sich Flüsse im ganzen Land in Schauplätze für einen bunten und energiegeladenen Wettbewerb. Tausende kleine Gummienten werden zu Wasser gelassen und jeder von ihnen steht für eine Spende an einen guten Zweck. Die Ente, die als erste die Ziellinie überquert, gewinnt für ihren Paten einen Preis. Mehr zu diesem Thema in einem Beitrag verfasst von Anna Maria Kononovic. Am Mikrofon begrüße ich Adina Olaru. Das Konzept des Entenrennens fand in diesem Jahr in gleich 10 rumänischen Städten statt, darunter Bukarest, Brașov, Sibiu, Iași, Timișoara, Oradea, Alba Iulia, Târgu Mureș und Jimbolia. Auch in Cluj-Napoca, zu Deutsch Klausenburg, gingen die Enten an den Start. Die dortige Ausgabe ist und bleibt das größte Rennen dieser Art in ganz Rumänien. Gabriela Mustață, Rotaract-Mitglied und eine der Hauptkoordinatorinnen in Cluj, sieht in der Veranstaltung mittlerweile eine echte lokale Tradition. Es sei ein großartiges Beispiel dafür, wie Menschen gemeinsam Gutes tun können. Und das auf eine fröhliche, zugängliche und authentische Art.
Cursa de Rățuște este un proiect cu tradiție.
Das Entenrennen hat mittlerweile sogar auf nationaler Ebene Tradition. Dieses Jahr findet es in 10 Städten statt. Bei uns in Cluj organisierten wir das Projekt schon seit 2017. Es ist wunderschön und das wohl sympathischste Benefizrennen der Stadt. Wir veranstalten es nun schon zum 3. Mal in einem deutlich größeren Rahmen, nämlich direkt auf dem Fluss Someș. Von Jahr zu Jahr werden wir professioneller. Die Kulisse wird spektakulärer, die Zahl der Rennenten steigt und natürlich versuchen wir, unseren Unterstützern und der tollen Gemeinschaft hier in Cluj durch verschiedene Rahmenaktivitäten ein wunderbares Erlebnis zu bieten. Der eigentliche Antrieb dahinter ist aber natürlich der wohltätige Zweck. Jedes Jahr suchen wir uns eine neue Herzangelegenheit aus. Meistens bündeln die 7 Rotaract-Clubs in Cluj dabei ihre Kräfte für den medizinischen Bereich. Alex Montan, ebenfalls Rotaract-Mitglied und Koordinator des Entenrennens 2026, erklärt, wofür in diesem Jahr in Cluj gespendet wird.
Anul acesta, cauza caritabilă aleasă este...
In diesem Jahr geht der Erlös an das pädiatrische Palliativzentrum Sfântul Hristofor. Mit 38 Betten ist es die größte Einrichtung dieser Art im Land. Derzeit sind dort 13 Kinder stationär aufgenommen, aber schon bald werden alle Betten belegt sein. Was dem Zentrum akut fehlt, sind lebenswichtige medizinische Geräte zur Überwachung der kleinen Patienten, insbesondere für die Momente, in denen die Kinder Atemnot haben und Sauerstoffgeräte sowie ein EEG-Gerät benötigen. Wie der Renntag vor Ort genau abläuft, fasst Gabriela Musterță zusammen. Das gesamte Projekt ist eigentlich als Geschenk für die Kinder in Cluj gedacht. Ein wunderschönes Erlebnis. Das Rennen selbst läuft so ab. Wir lassen auf spektakuläre Weise 25.000 Enten von der Rosenbrücke in den Someș fallen und fischen sie später am Stadtrand im Viertel Grigorescu wieder heraus. Darauf achten wir übrigens ganz genau. Wir sammeln ausnahmslos alle Enten wieder ein. Es bleibt absolut nichts im Fluss zurück. Es ist ein Riesenspaß und ein echtes Spektakel für die Gemeinschaft, die uns hier so toll unterstützt. Drumherum gibt es noch ein großes Familienfest. Unsere Partner, ohne die das alles gar nicht möglich wäre, haben sich tolle Aktivitäten für Groß und Klein überlegt. Von Spielen über Kinderschminken bis hin zu Fotoboxen und 3D-Druckern. So konnten Familien den Kindertag wunderbar gemeinsam verbringen. Wir freuen uns riesig, dass uns die Menschen in Cluj auch in diesem Jahr wieder so tatkräftig unterstützt haben. Das Event bringt jedes Jahr tausende Teilnehmer, hunderte Freiwillige sowie Partner aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammen. Für einen Tag verwandelt sich die Stadt in einen Raum, der ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Familie und sozialem Engagement steht. Und wie Alex Montan betont, können sogar Menschen aus dem Ausland mitmachen.
Anul acesta am decis să extindem campania de donații.
In diesem Jahr haben wir beschlossen, unsere Spendenkampagne auszuweiten und eine Brücke zu schlagen zwischen den im Ausland arbeitenden Rumänen und ihren Familien hier zu Hause, also ihren Kindern, Enkeln, Geschwistern oder Freunden. Deshalb haben wir 3 verschiedene Geschenkboxen zusammengestellt, die sie aus der Ferne nach Rumänien schicken können. Das Prinzip ist einfach. Sie spenden über unsere Webseite www.cluj.cursaderățuște.ro. Im Gegenzug für diese Spende schicken wir die Box direkt nach Hause. Darin sind nicht nur die Lose für das Rennen, sondern auch viele kleine Entenüberraschungen, wie Socken, eine Lampe und vieles mehr, was den Kleinen eine Freude macht. Für die Organisatoren steht fest, das Quietschentchenrennen ist gelebter Zusammenhalt. Und gerade heute braucht die Öffentlichkeit mehr denn je solche echten Beispiele von Solidarität. Gemeinschaften, die sich entscheiden, zusammen etwas Nachhaltiges mit positiver Wirkung aufzubauen.
Weiter im Programm von Radio Rumänien International hören Sie unsere Rubrik Rumänische Persönlichkeiten. Kimon Logi nimmt in der Geschichte der rumänischen Kunst eine besondere Stellung ein, nicht durch radikale Gesten oder ästhetische Manifeste, sondern durch eine beinahe programmatische Konsequenz in der Auffassung von Malerei als Disziplin, Konstruktion und Ausgewogenheit. Geboren 1871, in einer Zeit, in der die rumänische Kunst zwischen der westlichen akademischen Tradition und den aufkommenden modernen Strömungen nach Orientierung suchte, entschied sich Logi bewusst für die erste Richtung und nahm sowohl deren Vorzüge als auch ihre Grenzen in Kauf. Ausgebildet an der Bukarester Kunstakademie und weiter geprägt durch den Kontakt mit dem europäischen Kunstmilieu, gehört Kimon Logi zu jener Generation, für die das Studium von Zeichnung, Anatomie und Komposition nicht bloß eine vorbereitende Phase darstellte, sondern das Fundament des gesamten künstlerischen Schaffens bildete. Seine Malerei ist konstruiert, kalkuliert und streng kontrolliert, frei von chromatischen oder gestischen Exzessen. Diese Haltung brachte ihn in eine stille, aber klare Distanz zu jenen Künstlern, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts mit Impressionismus, Expressionismus oder Kubismus experimentierten. Logi polemisierte nicht gegen diese Tendenzen, er ignorierte sie mit einer ruhigen Beharrlichkeit. Thematisch konzentriert sich sein Werk auf Porträts, Akte und figürliche Kompositionen, die in einem realistischen, bisweilen idealisierenden Schlüssel ausgeführt sind. Die Porträts Kimon Logis zeichnen sich durch eine präzise Beobachtung der Physiognomie und der Körperhaltung aus, ohne dabei in einen ausgeprägten Psychologismus zu verfallen. Seine Figuren wirken stabil, beinahe unbeweglich, eingebettet in eine klar definierte visuelle Ordnung. Diese Entscheidung verweist auf sein grundlegendes Kunstverständnis. Für Logi sollte Malerei nicht verstören oder irritieren, sondern ordnen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen seine Aktdarstellungen, die zu den bekanntesten Arbeiten des Künstlers zählen und im Laufe der Zeit durchaus kontroverse Reaktionen hervorgerufen haben. Sie verzichten auf Provokation oder explizite Erotik und stehen fest in der Tradition der klassischen Aktmalerei, in der der menschliche Körper als Form, Volumen und Proportion verstanden wird. In einer Epoche, in der der Akt zunehmend entweder expressiv deformiert oder symbolisch aufgeladen wurde, blieb Logi einer kontrollierten, fast didaktischen Darstellung treu. Diese Haltung brachte ihm Kritik ein, sicherte ihm aber zugleich ein konstantes Publikum. Ein wesentlicher Aspekt von Kimon Logis Wirken ist seine Tätigkeit als Lehrer. Als Professor an der Bukarester Kunstakademie prägte er mehrere Generationen von Künstlern nachhaltig. Seine Lernmethode legte den Schwerpunkt auf das Zeichnen, das Arbeiten nach dem Modell und die strikte Einhaltung der klassischen Kompositionsregeln. Für manche Schüler wirkte dieser Ansatz einschränkend, für andere stellte er eine unverzichtbare Grundlage dar, auf der spätere Experimente erst möglich wurden. Die Position Kimon Logis gegenüber der Moderne ist vielleicht der Schlüssel zum Verständnis seines Werks. Er war kein Erneuerer, aber auch kein bloßer Epigone. Heute, befreit von den ideologischen Hierarchien des 20. Jahrhunderts, lässt sich Kimon Logi neu bewerten, als konsequenter Vertreter einer akademischen Tradition, die er mit Professionalität und innerer Geschlossenheit bis zu Ende geführt hat.
Damit geht das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa zu Ende. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr
und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen nicht selten zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, die jeweils aktuellen Empfangsdaten im Internet bei rri.ro abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Möglichkeiten zum Abruf digitaler Streaming-Formate. Unsere Angebote gibt es ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast. Auch darüber gibt es mehr Informationen auf unserer Homepage. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.